Buch in der Reihe der fünf poetischen Bücher, das nächste ist das Hohelied. Das Hohelied heißt auf Hebräisch Lied der Lieder. Das ist ein etwas überraschender Titel zunächst. Und darum hat man ihn durch den deutschen Titel der deutschen Bohr, Nährlied, ersetzt, das Hohe Lied. Nun, Lied der Lieder, das ist nichts anderes als die hebräische Art, einen Duplativ auszudrücken. Bedeutet also das Schönste aller Lieder. Und Hohe Lied ist gewiss eine angemessene Übersetzung, nur klingt das so sehr nach mittelalterlichem Minnesang. Und darum gefällt mir besser Lied der Lieder. Ich möchte euch einige Beispiele für diese Art des Hebräischen superlativ geben. Das Lied der Lieder, das ist ein ganz sonderbares Projekt, das ist eine schmalere Messe als die Folie, wo habt ihr den Hänger? Ja, nein, hier, die Seite ist kleiner als die Folie, das hat die Also, das Lied der Lieder ist das Schönste der Lieder Salomos, wenn wir 1. Könige, Kapitel 4, Vers 32 aufschlagen, dann wird uns dort gesagt, dass Salomo, er redete 3000 Sprüche und seiner Lieder waren 1005. Er hat 1005 Lieder geschrieben, wohl über alle Werke Gottes und über alles, was in dieser Schöpfung zu finden, zu entdecken, zu besprechen und zu besingen ist. Und das Schönste seiner Lieder ist eben das, das wir in unserer Bibel bis zum heutigen Tag aufbewahrt haben. Und das Thema dieses Schönsten seiner 1005 Lieder ist Liebe. Und damit sagt uns doch Gott etwas Großartiges. Er sagt, das Schönste, was ich euch zu sagen habe, nein, das Schönste, das ich euch zu singen habe, es ist ein Lied, ist über die Liebe. Das ist der unfassbarste Wesenszug Gottes. Dass Gott ewig ist, dass Gott allmächtig ist, ungefähr so schlau werden auch die Philosophen. Und ungefähr so schlau ist auch der Heide, der in völliger Finsternis lebt, in Bezug auf seine Beziehung zu Gott. Aber dass Gott Liebe ist, 1. Johannes 4, 16, Gott ist Liebe, und dass er seine Liebe geoffenbart hat, bewiesen hat in der Gabe des Höchsten, in der Gabe des Sohnes, das wäre keinem menschlichen Herzen in den Sinn gekommen. Das hätte kein Denken sich ausdenken können. Davon hat uns Gott in seinem Wort gesprochen und in diesem Buch Lied der Lieder singt uns der Geist Gottes vom Höchsten, das es gibt. Der 1. Korintherbrief sagt das, 1. Korinther 13, Vers 13. 1. Korinther 13, Vers 13. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Und wir haben bereits gesehen, dass drei der poetischen Bücher zum Thema diese drei Kardinaltugenden haben. Hiob spricht von Hoffnung, die Psalmen von Glauben und das Hohelied von Liebe. Und die größte ist die Liebe. Nun, ich versprach euch, dass ich euch einige Stellen angebe, wo wir diese Art des hebräischen Superlativs wiederfinden. Das sind nur einige ausgewählte Exempel, gibt deren viel mehr. 2. Mose 29, Vers 37, da steht dieser Ausdruck, 2. Mose 29, 37, 7 Tage soll Versöhnung tun für den Altar und ihn heiligen, und der Altar soll hochheilig sein. Alles, was den Altar anrührt, wird heilig sein. Hier das Wort hochheilig, im Hebräischen steht Kodesh Kodashim, Heiliges der heiligen Dinge. Heiliges vom Heiligen, das ist das Heiligste. So drückt man also einen Superlativ aus, im Hebräischen. Dann 5. Mose 10, 14. Siehe, des Herrn, deines Gottes, sind die Himmel und die Himmel der Himmel, die Erde und alles, was in ihr ist. Was ist gemeint mit dem Himmel der Himmel? Das ist der höchste Himmel. Dann den Vers 17. Denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der Gott der Götter. Das heißt, er ist der Allerhöchste. Er ist der höchste Gott. Der Herr der Herren, er ist der höchste Herr. Und schließlich Prediger 1, Vers 2. Diesen Ausdruck, den wir gestern wiederholt begegneten, Prediger 1, Vers 2, Eitelkeit der Eitelkeit. Was heißt das? Allergrößte Eitelkeit. Eitelkeit der Eitelkeiten, allergrößte Eitelkeit. Und so lief der Lieder, Hebräisch, Shir Hashirim, das ist das schönste aller Lieder. Und das schönste aller Lieder hat eben das zum Thema, Liebe. Gott ist Liebe. Wir lernen oder werden anhand dieses Liedes daran erinnert, Gott hat den Menschen aus Liebe geschaffen und hat ihn zur Liebe geschaffen. Hat ihn dazu geschaffen, dass er seinen Gott und seinen Nächsten liebt. Das steht in diesem Vers, den ich in Klammer angegeben habe, Matthäus 22, Vers 37. Es wurde gesagt vorhin, dass das Hohelied uns davon erzählt, wie Gott uns liebt und wie wir ihn lieben dürfen. Nein, das tut es nicht. Tut mir leid, du kannst suchen von vorn bis hinten. Du findest keinen einzigen Vers, der da sagt, dass Gott uns liebt. Nun, falsch ist das dennoch nicht. Aber es steht uns da. Im Hohelied wird beschrieben, wie ein Mann eine Frau liebt und eine Frau diesen Mann liebt. Das steht da. Und wir müssen einmal von dem ausgehen, was geschrieben steht. Nachher dürfen wir unsere Anwendungen machen. Und so wollen wir das einmal ganz klar festhalten. Das Hohelied besingt die Liebe zwischen Mann und Frau. Das ist das direkt in diesem Buch Behandelte. Wir werden darauf nachher noch etwas näher eingehen und sehen, wie dieses Buch die verschiedenen Äußerungen und auch das Erwachen, das Wachsen, das vollendet werden, das angefochten werden und das vertieft werden der Liebe zwischen Mann und Frau behandelt. Also, das Hohelied besingt die Liebe zwischen Mann und Frau. Diese Liebe ist freilich. Und darum ist es natürlich statthaft und richtig sogar, das so anzuwenden, die Liebe zwischen Mann und Frau ist der höchsten Liebe, die es gibt, nachgebildet, nämlich der Liebe Gottes zu den Seinigen, der Liebe des Gottes Israels zu seinem Volk oder der Liebe des Sohnes Gottes zur Gemeinde. Dieser höchsten Liebe ist die Liebe zwischen zwei Menschen nachgebildet. Dazu habe ich eine Reihe von Stellen aufgeschrieben, die das zeigen, wie in der Bibel auf Schritt und Tritt die Liebe zwischen Mann und Frau als Vergleich verwendet wird für das noch Größere, nämlich die Liebe zwischen Gott und seinen Erlösten. 1. Mose 2, Vers 24. 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden ein Fleisch sein. Das ist die Vereinigung von Mann und Frau in der ehelichen Umarmung. Nun, die Ehe zwischen Mann und Frau, der Vers, den wir lasen, der wird in Epheser 5, in den Versen 30 bis 32 zitiert. Epheser 5, Verse 30 bis 32, denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinen Gebeinen. Deswegen wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber sage es in Bezug auf Christus und auf die Versammlung. Und hier wird es ganz deutlich. Die Gemeinschaft zwischen Mann und Frau, so wie Gott sie in der Schöpfung gewollt hat, in der Schöpfung eingerichtet hat, diese Gemeinschaft ist abgebildet der Gemeinschaft Christi mit seinem Volk. Christi und seiner Gemeinde. Jesaja 54, 5. Jesaja 54, 5. Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann, der Herr der Heerscharen ist sein Name, und der Heilige Israels ist dein Erlöser. Der Herr, der Gott Israels, wird hier der Mann, der Ehemann des Volkes Israels genannt. Jesaja 62, 4 und 5. Nicht mehr wird man dich Verlassene heißen und dein Land wird nicht mehr Wüste heißen, sondern man wird dich nennen meine Lust an ihr und dein Land Vermählte. Denn der Herr wird Lust an dir haben und dein Land wird vermählt werden. Vermählt, Hebräisch Be'ula, das heißt eigentlich die von einem einem Mann erworbene, oder die von einem Besitzer sogar erworbene. Beula vermählte. Also wird Israel mit einer Vermählten eines Mannes verglichen. Der Herr besitzt Israel als der Mann seines Volkes. Dann Jeremia 2,2. Was wir sehen, es wird sehr häufig dieser Vergleich gezogen. Jeremia 2,2. So spricht der Herr: Ich habe dir gedacht, die Zuneigung deiner Jugend, die Liebe deines Brautstandes, dein Wandel hinter mir her in der Wüste, im unbesäten Land. Brautstand. Als Israel erlöst wurde aus Ägypten und den Herrn liebte, da war Israel wie eine Braut, die ihren Bräutigam liebt. Hesekiel 16,8. Hesekiel 16,8. Ich ging an dir vorüber, gemeint ist Israel, wird mit einem Kind verglichen, das geboren worden ist, in seinem Blut liegt. Vers 8, und ich ging an dir vorüber und sah dich, und siehe, deine Zeit war die Zeit der Liebe, also nachdem das Kind gewachsen ist, und ich breitete meinen Zipfel über dich aus und bedeckte deine Blöße, und ich schwur dir und trat in einen Bund mit dir, spricht der Herr, Jahweh, und du wurdest mein. Ich breitete meinen Zipfel über dich aus, gemeint ist der Zipfel des Umwurfes, des Gewandes, den ein Mann anhat. Und im alten Israel war das Zeichen für die Vermählung. Bei der Vermählung legte der Mann den Zipfel seines Gewandes über die Frau. Und so heißt, ein Zipfel über jemand legen, heißt jemand heiraten. Das meint übrigens Ruth.
Dort, wo sie in der Nacht zu Füßen Boab sich hin kuschelt und dann erwacht Boas, erschrickt und dann sagt sie, Ani, Ruth, damit du kannst, ich bin Ruth, deine Magd, breite deinen Zipfel über mich aus. Sie sagt also, bitte heirate mich doch. Bedeutet diese Bitte, breite deinen Zipfel über mich aus, heiraten. Und so sagt hier der Herr, dass er seinen Zipfel über Israel ausbreitete, wiederum dieses Bild. So ist also die Liebe zwischen Mann und Frau und die eheliche Verbindung zwischen Mann und Frau der höchsten Liebesbeziehung, die es gibt, nachgebildet. Und wenn wir das einmal begriffen haben, dann verstehen wir, wie kostbar in den Augen des Schöpfers die Liebe zwischen Mann und Frau und die eheliche Liebe zwischen Mann und Frau ist. Und dann verstehen wir auch, warum es so schrecklich ist, wenn diese Beziehung gestört, zerstört, verdorben wird. Das ist entsetzlich. Ich habe noch zwei Stellen angegeben, 2. Korinther 11, 2, dort wird die Gemeinde mit einer Jungfrau verglichen. 2. Korinther 11, Vers 2, ich eifere um euch mit Gottes Eifer, ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Und Offenbarung 19, 7 bis 9, Offenbarung 19, 7 bis 9, lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereitet. Und jetzt habe ich hier einen Vers hingeschrieben, 1. Korinther 15, 46, dort steht dieser Vers, aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, dann das Geistliche. Also in der zeitlichen Folge. Zuerst war das Natürliche, natürlich in den Gedanken Gottes, war das von Ewigkeit schon da, seit Ewigkeit schon da, Christus und seine Gemeinde verbunden. Aber in der Zeit war zuerst das Natürliche. Und dann erst das Geistliche. Zuerst die beiden ersten Menschen, Adam und Eva, haben sich miteinander verbunden. Nachher die Gemeinde. Und so wollen wir das Hohelied auch so lesen, zuerst das Natürliche, das was da steht. Das ist das Allererste. Das ist die erste Bedeutung dieses Buches. Und von dem können wir nachher zum Geistlichen gehen. Ich habe das so hingeschrieben, wir können drei Ebenen der Auslegung des Buches unterscheiden. Zuerst die natürliche Ebene. Die natürliche Ebene. Auf der natürlichen Ebene gelesen, beschreibt uns, besingt uns dieses Buch die eheliche Liebe in all ihrer emotionalen und körperlichen Schönheit. Das ist die erste Ebene. Dann die geistliche. Weil ja die natürliche Ordnung der geistlichen abgebildet ist, können wir natürlich dann vom Natürlichen auf das Geistliche schließen und darin erkennen die ewige göttliche Liebesbeziehung zwischen dem Erlösten und seinem Gott. Das sind die zwei Hauptbeziehungen, die zwei Hauptebenen der Auslegung. Und dann können wir auch auf eine dritte Weise dieses Buch lesen. Das Buch hat auch eine prophetische Dimension. Es spricht von der Wiederherstellung Israels zur vom Gott Israels geliebten Braut. Aber das kommt wirklich erst in dritter und in letzter Linie in Betracht. Es sind einige ganz bemerkenswerte Stellen, die uns tatsächlich an prophetische Reden erinnern, im Hohenlied, aber das will ich jetzt im Folgenden nicht mehr eingehen, das könnt ihr einmal für euch machen, wenn euch das interessiert. Und jetzt wollen wir, wart ihr noch am Schreiben? Ja, ja. So lange kein Schüler mehr gewesen. Sonst hätte ich gewusst, wie frustriert die Kinder sind, wenn der Lehrer den Schwamm nimmt. Noch nicht fertig! Also, die Wiederherstellung Israels zur vom Gott Israels geliebten Braut. Wir kommen zu einer Einteilung des Hohen Liedes. Man kann das Buch in zwei Teile, in zwei Hälften unterteilen. Ich sage bewusst, man kann. Das ist eine Möglichkeit. Ich sagte heute beim Frühstück, so haben Hans und ich uns darüber unterhalten, dann habe ich gesagt, dass das Hohe Lied eines der schwierigsten Bücher ist. Nicht den Inhalt zu verstehen. Das Thema ist ganz einfach. Das spricht uns direkt an. Da brauchen wir auch nicht darüber zu hirnen und zu grübeln. Das verstehen wir unmittelbar. Aber wie das Buch aufgebaut ist und wie die Handlung verläuft und wie man irgendwie in diesem Buch, in dieser Fülle von orientalischen Bildern, wie man hier irgendwie eine Ordnung und eine Linie findet, das finde ich sehr schwierig in diesem Buch. Und ich habe versucht, eine gewisse Linie in diesem Buch zu entdecken und darzustellen. Also man kann das Buch einmal ganz grob in zwei Hälften unterteilen. Der erste Teil, das Erwachen der Liebe, führt bis Kapitel 5, Vers 1. Und nachher kommt ein zweiter Teil, das Vertiefen der Liebe, 5,2 bis zum Schluss. Jetzt der erste Teil, das Erwachen der Liebe, beginnt A, mit der werbenden Liebe. Und am Anfang wird uns beschrieben, wie der Mann seine Künste vorführt vor der Frau. Er kommt hüpfend wie eine Gazelle über die Berge. Natürlich, und so werden dann die Mädchen, aufmerksam auf diesen stattlichen Jüngling, auf diesen spritzigen Mann. Ja, das ist bis heute so. Und dann wird uns gezeigt, wie die junge Frau, wie sie darauf antwortet in ihrem Herzen und darauf reagiert, also die werbende Liebe. Und das führt dann zur Vereinigung in Liebe. Wir haben Hinweise und ich denke, die sind zu verstehen als eine Beschreibung der Hochzeit. Von 3,6 bis 5,1. Dann das Vertiefen der Liebe. Die Liebe wird vertieft, dadurch, dass sie auch angefochten wird. Sie wird Belastungen, sie wird Proben ausgesetzt. Und davon lesen wir in 5,2 bis 7,10. Angefochtene Liebe. Und das führt zur reifen Liebe. 7,11 bis 8,14. Nun, wir können das jetzt eben lesen und während wir lesen, können wir beständig an beide Beziehungen denken. Denn so geht es auch in unserer Liebesbeziehung zum Herrn. Der Herr geht auf uns zu. Er wirbt um uns und er zeigt, was er für uns getan hat. Dass er Mensch geworden ist, hier gelebt hat und sich für uns dahingegeben hat. Und das erobert unser Herz, das womöglich jahrelang schon misstrauisch gewesen ist. Und damit beginnt unser Herz zu schmelzen, bis wir es wagen, dann will ich mich ihm anvertrauen. Und wir erleben auch, wie die Liebe zum Herrn, wie sie Belastungen, Proben ausgesetzt wird. Und durch alle Proben und durch alle Schwierigkeiten und Nöte hindurch wird die Liebe tiefer und reifer. Und das gilt eben auch für die eheliche Liebe. Es ist schön, wenn man das sagen kann. Wenn man sagen kann, nach 14 oder 15 Ehejahren, dass die Liebe tiefer geworden ist, fester geworden ist, durch die Proben hindurch. Ich habe das etwas anders so dargestellt. Keimende Liebe, Sehnsucht. 1,1 bis 3,5. Keimende Liebe. Dann vollendete Liebeerfüllung, das führt 3,6,5,1,7 zur Hochzeit. Vollendete Liebe, das ist die Erfüllung. Darauf folgt ringende Liebe, das ist Erprobung, 5,2 bis 7,10. Und am Schluss siegreiche Liebe, Vertiefung, also die Liebe, die sich auch durch Proben nicht auslöschen lässt, die wird tiefer, 7,11 bis 8,14. Ich lasse es noch ein wenig liegen. Und wir wollen jetzt einige Einzelheiten des Buches festhalten und so versuchen, dem Gedankengang der Entwicklung zu folgen. Ich kann natürlich nur einige Schwerpunkte setzen, nicht überall ausführlich genug erklären. Der Inhalt des Hohen Liedes . Wir beginnen erstens mit der Einleitung. Einleitung. Ich lese die Verse 1 bis 4. Das Lied der Lieder von Salomo. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Lieblich an Geruch sind deine Salben, ein ausgegossenes Salböl ist dein Name, darum lieben dich die Jungfrauen. Ziehe mich, werden dir nachlaufen. Der König hat mich in seine Gemächer geführt. Wir wollen frohlocken und deiner uns freuen, wollen deine Liebe preisen mehr als Wein. Sie lieben dich in Aufrichtigkeit. Zweimal steht, deine Liebe ist besser. So steht im Vers 2, deine Liebe ist besser als Wein. Und so steht im Vers 4, wir wollen deine Liebe preisen mehr als Wein. Liebe ist also besser, die Liebe ist das Größte. Dieser Gedanke wird gleich einleitend gegeben. Und dann beachtet hier ein Wort, ziehe mich, anziehe. Liebe bedeutet, dass ich von einer Person angezogen werde und dieser Person gehören will. Mich mit dieser Person verbinden will. Dieser Person wegen. Das ist Liebe. Und ich habe dazu eine ganz interessante Bemerkung eines sonst von mir gewiss nicht gefeierten Mannes gefunden. Nämlich von Sigmund Freud. Er hat Folgendes gesagt, und da hat er sehr genau beobachtet und wirklich etwas Gescheites gesagt. Ja, er war ganz sicher ein hochintelligenter Mensch, ein wirklich ein blitzgescheiter Mensch, nur hat er mit all dem, was er erkannte und sah, oder aus all dem, völlig törichte Schlüsse gezogen. Darum ist er in den Augen Gottes doch ein Tor. Aber das ist sehr richtig beobachtet und gut gesagt. Er sagte Folgendes: Der ergreifendste Unterschied zwischen dem Liebesleben der alten Welt, und er meinte mit der alten Welt die vorchristliche Antike, zwischen der alten Welt und der unsrigen, und damit meinte er den christlichen Kulturkreis, liegt wohl darin, dass die Antike den Akzent auf den Trieb selbst, wir aber auf dessen Objekt legen. Also in der Antike feierte man ganz einfach den Trieb. Man huldigte dem Eros. Das heißt, man hat einfach um des Triebes willen irgendeinen Partner gesucht. Und wenn es nur auf den Trieb darauf ankommt, dann ist das Objekt der Liebe gleichgültig. Dann kommt es nicht darauf an, ob du 2, 3, 5 oder beliebig viele Partner oder Partnerinnen hast. Dann kommt es nicht darauf an, ob dein Partner anders oder gleichgeschlechtlich ist. Letztlich kommt es nicht einmal darauf an, ob es ein Tier ist. Und die Griechen haben sich all dieser Dinge nicht geschämt. Weder der Homoerotik noch der beliebigen außerehelichen Geschlechtsbeziehungen, noch sogar des Umgangs mit Tieren. Das war für Griechen war das einfach ein Huldigen dem Trieb, weil sie eben dem Trieb huldigten. Und es ist wirklich wahr, was hier Freud gemerkt hat, dass nach christlichem Denken kommt es nicht auf den Trieb an, sondern auf das Gegenüber. Der Gegenstand der Liebe ist das alles Entscheidende und macht die wahre Liebe aus und zieht die Person an. Und aus dem ergibt sich ganz logisch, darum kann wahre Liebe, bedingungslose Liebe, auch nur Liebe zu einer Person sein. Denn sonst ist sie ja geteilt und nur halb. Und daraus ergibt sich ganz logisch, dass wahre Liebe zwischen Mann und Frau wirklich nur möglich ist in der Beziehung zu einer Person. Und in der Wertschätzung eben der Person. Und das wird hier schon deutlich, wir sehen das nachher auch in den weiteren Aussagen, Grundvoraussetzung, gegenseitige Lust aneinander. Also dass man voneinander angezogen wird, der Person wegen. Wenn man sein Gegenüber nur liebt, der Gelegenheit wegen, die sie gibt, Emotionen oder Triebe zu befriedigen, dann wird diese Beziehung von sehr kurzer Dauer sein. Aber wenn es deine Freude an der Person selbst ist, die dich zieht, dann ist die Grundlage gegeben zu einer festen, zu einer bleibenden, zu einer zutiefst befriedigenden Beziehung. Gegenseitige Freude aneinander. Und das wird hier so ausgedrückt, in den Versen 5 und folgende, da spricht die Frau, die Sulamit: Ich bin schwarz, aber anmutig, Töchter Jerusalems. Wie die Zelte Kedars, wie die Zeltbehänge Salomos. Seht mich nicht an, weil ich schwärzlich bin, weil die Sonne mich verbrannt hat. Also hier ist eine Frau, die äußerlich offensichtlich nicht viel bedeutet, so für die anderen. Die sehen nicht viel an ihr. Aber er, der diese Frau liebt, er sieht an ihr ganz anderes. Verse 9 und folgende. Und jetzt dürfen wir nicht vergessen, das ist eben orientalische Bildersprache. Und wenn wir in der Weise sprechen, das wirkte vollkommen deplatziert. Also ich hoffe nicht, dass du eine von dir Geliebte oder von der du hoffst, dass sie einmal deine Geliebte werden wird, dass du sie einmal mit einem Ross vergleichst. Sie würde sich wahrscheinlich nicht geschmeichelt fühlen. Also wir müssen bedenken, das sind auch Menschen, die lebten in einer anderen Kultur, unter anderen Umständen und die hatten andere Vergleiche, um damit ihre Freude oder ihr Entzücken auszudrücken. Und die Orientalen sind sowieso blumig in ihrer Wortwahl. Aus einem Ross, an des Pharao Prachtwagen vergleiche ich dich, meine Freundin. Anmutig sind deine Wangen in den Kettchen, dein Hals in den Schnüren. Wir wollen dir goldene Kettchen machen mit Punkten von Silber. Und dann, während der König an seiner Tafel war, gab meine Narde ihren Duft. Mein Geliebter ist mir ein Bündel Myrrhe, das zwischen meinen Brüsten ruht. Eine Zypertraube ist mein Geliebter in den Weinbergen von den Gedi. Und dann Vers 15 ganz wörtlich. Siehe, du bist schön, meine Freundin. Also er sieht an dieser Frau Schönheit. Also gegenseitige Freude aneinander. Vers 16. Siehe, du bist schön, mein Geliebter. Ja, holdselig. Ja, unser Lager ist frisches Grün. Und es ist wirklich erstaunlich. Man fragt sich oft, was sieht denn der an diesem Mädchen? Ihr kennt vielleicht die Lebensgeschichte von Hudson Taylor, seine erste Frau. Er fand sie die schönste Frau der Welt. Das finden alle Ehemänner, ist auch richtig so. Stimmt ja auch subjektiv. Aber er fand besonders, dass sie die schönsten Augen der Welt hatte. Und sie hat geschient. Naja, also er hat an ihr etwas gesehen, das andere offensichtlich nicht zu sehen in der Lage waren. Gegenseitige Freude aneinander. Als Voraussetzung für eine feste, für eine beständige Beziehung. Und dann folgt das, was ich auch schon sagte, also neben der Tatsache, dass wir an der Person selbst unsere Freude haben müssen und nicht an dem, was wir daran irgendwie genießen oder abreagieren können, dann die Ausschließlichkeit. Nur eine Person. Kapitel 2, Verse 2 und 3. Wie eine Lilie inmitten der Dornen, so ist meine Freundin inmitten der Töchter. Also das darf man seiner Geliebten oder seiner Frau schon sagen. Aber man muss das nicht laut sagen, den anderen zu verstehen geben, ihr seid ja alle ein Gestrüpp. Nein, aber es zeigt ganz einfach, dass wahre Liebe sieht nur eine Person. Das ist auch geistlich so. Wenn wir den Herrn lieben, dann ihn über alles. Und verglichen mit ihm ist uns jeder und jedes und alles uninteressant. Das ist so. Das heißt dann aber nicht, dass wir deshalb die Menschen verachten. Gar nicht. Aber er ist einfach allein, nur er. Und so auch in einer wirklichen Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau. Dann der Vers 3, wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter. Rundherum nur so stachelige Gesellen, aber mein Geliebter. Mein Geliebter ist wie ein Apfelbaum inmitten des Waldes. Ich habe mich mit Wonne in seinen Schatten gesetzt und seine Frucht ist meinem Gaumen süß. Dieser zweite Teil wird abgeschlossen mit so etwas, das wie ein Kehrreim durch dieses Lied geht. 2 Vers 7, ich beschwöre euch Töchter Jerusalems bei den Gazellen oder bei den Hindinnen des Feldes, dass ihr nicht weckt noch aufweckt die Liebe, bis es ihr gefällt. Denn auch dieser dritte Teil, das Liebesverben, endet mit diesem Kehrreim, Kapitel 3, Vers 5. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hindinnen des Feldes, dass ihr nicht weckt noch aufweckt die Liebe, bis es ihr gefällt. Und das wird nach der Erprobung der Liebe und den Schwierigkeiten, die überwunden werden, und nachdem die Liebe wieder vertieft worden ist, wird das ein drittes Mal gesagt, Kapitel 8, Vers 4. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, dass ihr nicht weckt noch aufweckt die Liebe, bis es ihr gefällt. Dieser Kehrreim, der dreimal vorkommt, also ich werde das, nachher schon noch fertig abschreiben, dieser Kehrreim, der dreimal vorkommt, nennt eine äußerst wichtige Voraussetzung für das Knüpfen einer jeden Liebesbeziehung und für die Erhaltung einer jeden Liebesbeziehung. Man kann Liebe nicht nötigen. Man kann Liebe nicht mit Gewalt irgendwie wecken oder beschleunigen. Und darum dreimal heißt es, ich beschwöre euch, stört die Liebe nicht auf, bis es ihr gefällt. Und genauso hat auch Gott an uns gehandelt. Gott hat uns nie gezwungen, nie genötigt. Es kam aber der Tag, an dem wir einfach von ihm überwältigt waren und sagten, hier bin ich, ich falle vor dir nieder. Freiwillig. Und diese vollkommene Freiheit, die der Herr uns ließ und uns noch belässt, dadurch, unter diesen Voraussetzungen nur, kann Liebe entstehen und Liebe wachsen. Und das gilt auch für die Beziehung zwischen Mann und Frau. Darum ist das eigentlich eine so verrückte Sache. Es gibt ja Kulturen, in denen Männer Frauen entführen. In Südeuropa, in Süditalien. Also entführen, nicht einmal einfach mal verführen, sondern die stehlen die Frau. Nachher holen sie, nehmen sie mit, sind dann 3 Tage irgendwo weg und haben die Frau dann mit der Frau geschlafen, vollendete Tatsachen geschafft und nachher müssen sie heiraten. Das wird also in ländlichen Gegenden in Süditalien noch gemacht. Da wird Liebe erzwungen. Das geht gar nicht. Ich habe jetzt noch ein Beispiel genannt, ein krasses. Und das heißt, dass die beiden, die sich in Liebe verbinden, auch während ihres Lebens, ihres gemeinschaftlichen Lebens in der Ehe, dass sie beständig lernen müssen, den anderen nicht zu nötigen oder zu gängeln. Das erstickt jede Liebe. Wenn ein Mann anfängt, ganz einfach seine Frau, weil er der Mann ist, seine Frau zu befehlen, du musst das machen und sie anfängt zu drücken, dann erstickt er jede Liebe. Oder auch wenn eine Frau anfängt, nachdem sie verheiratet sind, ihren Mann einfach immer erziehen zu wollen, immer zurechtbiegen zu wollen, immer irgendetwas an ihm geradbiegen zu wollen, beständig an ihm herum zu nörgeln und etwas auszusetzen, dann erstickt sie damit die Liebe. Man kann Liebe nicht nötigen, man kann sie nicht erzwingen. Das wird darum dreimal gesagt, weil es so wichtig ist. Also, das Liebesverben, 2,8 bis 17, ich habe hier hingeschrieben, Ungestüm des Mannes, also Initiative des Mannes, der Mann ist gewöhnlich der den Partner sucht. Und es steht hier tatsächlich in Kapitel 2, Vers 8, Horch, mein Geliebter, Hebräisch ist noch schöner, Kol Dodi, Stimme meines Geliebten. Kol Dodi, Stimme meines Geliebten, siehe, da kommt er springend über die Berge, hüpfend über die Hügel. Also wir sehen uns gerade vor uns, wie er kommt. Und das macht dieser jungen Frau Eindruck. Das gefällt dir. Ja, ich weiß von jemandem, der pflegt immer einen Handstand zu machen, wenn eine bestimmte in der Nähe war und auf den Händen zu gehen. Ja, er hat sie auch bekommen, ich sage es jetzt. Und das, also, ich muss jetzt zügig hier durchgehen, das geht also bis zum Vers 17. Und dann im Kapitel 3, Vers 1 bis 4, sehen wir, wie es im Herzen einer Frau aussieht während dieser Zeit. Auf meinem Lager in den Nächten suchte ich den, meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht, also gemeint ist natürlich in Gedanken, ich will doch aufstehen und in der Stadt umhergehen, auf den Straßen und auf den Plätzen, will suchen, den meine Seele liebt, also Sehnsucht ist da. Beiderseitig ist Sehnsucht da. Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen. Habt ihr den gesehen, den meine Seele liebt? Kaum war ich an ihnen vorüber, da fand ich den, meine Seele liebt. Ich ergriff ihn und ließ ihn nicht, bis ich ihn gebracht hatte in das Haus meiner Mutter. In das Gemach meiner Gebärerin. Und da sehen wir, was eine Frau will. Sie will keine oberflächlichen und schnellen Beziehungen. Davor hat sie Angst. Und darum will sie sicher sein, dass der, der sich jetzt auf mich zubewegt und mich umwirbt, dass er sich abbilden lässt.
Sie nimmt
ihn und führt ihn ins Haus der Mutter und ins Gemach der Gebärerin. Also, er sagt, schau, ich bin wirklich bereit, mich mit dir zu verbinden, wenn du dich mit mir binden willst. Und zwar auf immer. Nicht einfach so eine Beziehung, die wir so lange miteinander irgendwie unterhalten, als wir den Plausch haben. Und nachher geht sie wieder auseinander. Also wir sehen hier mehr die Sehnsucht, das Sehnen der Frau nach einer festen, nach einer Beziehung, die bleibt. Da sind Männer ihrer Art nach leichtsinniger. Dann die 3,6 bis 5,1, da geht es um die Vereinigung. Mir scheint, dass hier wirklich eine Hochzeit beschrieben wird. Vers 11 steht es nämlich, Kapitel 3, Vers 11 ausdrücklich, kommt heraus, Töchter Zions, betrachtet den König Salomo in der Krone, mit welcher seine Mutter ihn gekrönt hat am Tag seiner Vermählung und am Tag der Freude seines Herzens. Also eine Krone am Tag der Vermählung, das ist also der Tag der Vermählung. Dann das ganze Kapitel 4 bis 5,1 beschreibt die Vereinigung von Mann und Frau, die Liebesvereinigung nach der Hochzeit. Und das führt Kapitel 5, Vers 1 zu dieser Aufforderung. Das ist hier ähnlich wie diese drei anderen Aufforderungen, eben auch eine Aufforderung, esst, Freunde, oder man könnte hier auch übersetzen, ihr Geliebten. Und es ist also jemand anderer die beiden ermuntern würde, esst ihr beide, trinkt und berauscht euch an Liebe. Das ist in der alten Elberfelder nicht gut übersetzt. Trinkt und berauscht euch an Liebe. So sollte man das übersetzen. Und wir dürfen wirklich nicht vergessen, dass das Alte Testament die Bibel überhaupt nichts weiß von einer Leibesfeindlichkeit, also dass die eheliche Gemeinschaft, die sexuelle Gemeinschaft von Mann und Frau, dass das irgendetwas wäre, das mir, so wie es Augustin sagte, einfach ein notwendiges Übel sei, hat Augustin gesagt. Nein, es wird auch an anderer Stelle, wird die Liebe, die sexuelle Liebe von Mann und Frau, sehr deutlich beschrieben und werden aufgefordert, uns an dieser Gabe des Schöpfers zu freuen. Sprüche 5, hier ein Beispiel aus dem Buch der Sprüche, Sprüche 5. Vers 18 und 19, deine Quelle sei gesegnet, erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Also wieder diesen Gedanken der einen Ehe, die Frau, die du in der Jugend geheiligt hast, freue dich weiterhin an ihr, die liebliche Hindin, anmutige Gemse, ihre Brüste mögen dich berauschen zu aller Zeit. Ja, das ist deutlich gesagt. Taumle stets in ihrer Liebe. Also, in diesem vierten Teil, Hochzeit und Liebesvereinigung. Dann, einander entfremdet und wieder gefunden, 5,2 bis 8,4. 5,2 bis 8,4. Ich schlief, aber mein Herz wachte, horch, mein Geliebter, er klopft, tue mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Denn mein Haupt ist voll Tau, meine Locken voll Tropfen der Nacht. Ich habe mein Kleid angezogen, wie sollte ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, wie sollte ich sie wieder beschmutzen? Also wir sehen, dass die beiden hier einander nicht finden. Der Mann möchte zu seiner Frau, irgendwie brauchen das uns damit jetzt nicht herumzuschlagen, was das heißt. Locken, meine Locken sind voll Taue, Locken von Tropfen der Nacht, aber es weckt den Eindruck der Düsternis, irgendwie scheint er niedergeschlagen zu sein. Und seine Frau antwortet ihm mit etwas, das ja, wofür wir ja dankbar sind, das ist gut, praktische Hausfrauen sind. Aber er ist nicht immer angebracht. Und das ist einfach ein Beispiel dafür, wie sie sich an anderen Fremden sich nicht verstehen. Vers 4. Mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung, mein Inneres war seinetwegen erregt. Ich stand auf, um meinem Geliebten zu öffnen. Meine Hände troffen von Myrrhe, meine Finger von fließender Myrrhe an dem Griffe des Riegels. Ich öffnete dem Geliebten, aber mein Geliebter hatte sich umgewandt, war weitergegangen. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Ich rief ihn und er antwortete mir nicht aus Entfremdung. Entfremdung, und das führt zur Reue der Geliebten. Und nachdem sie einander wiederfinden, haben sie noch größere Freude aneinander. Die Liebe wird dadurch gefestigt. Denn wir lesen in 5, Verse 9 bis 16 erstmals eine lange und ausführliche Beschreibung der Vorzüge des Mannes seitens der Frau. Und das will doch sagen, dass nach dieser Entfremdung, dass ihre Liebe nur gewachsen ist. 5, 9 bis 16. Was ist dein Geliebter vor einem anderen Geliebten, du Schönste unter den Frauen? Was ist dein Geliebter vor einem anderen Geliebten, dass du uns also so beschwörst? Mein Geliebter ist weiß und rot, ausgezeichnet vor 10.000. Und nachher kommt eine lange Beschreibung, wie die beiden einander finden. Und wie das wird dann beschrieben, wie sie miteinander in den Garten gehen, verschiedene Sachen miteinander ansehen. Das können wir auf verschiedenste Weise anwenden. Auf alle Fälle wieder gemeinsam. Denken gleich, wollen das Gleiche. Gemeinsame Interessen, Gemeinschaft. Kapitel 8, Vers 4. Als abschließender Kehrreim dieses Teils haben wir schon gelesen. Und dann kommt die Summe. Kapitel 8, Verse 5 bis 7. Das ist die Summe der Belehrung dieses Buches, der Liebe, Knüpfen der Liebesbeziehung und Bewährung der Liebesbeziehung. Und es heißt hier, lege mich wie einen Siegelring an dein Herz, wie einen Siegelring an deinen Arm. Denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie der Scheol ihr Eifer, ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme ja's. Große Wasser vermögen nicht, die Liebe auszulöschen, und Ströme überfluten sie nicht. Wenn ein Mann allen Reichtum seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Hier nur die Stichworte dazu, Siegelring, das heißt ein unauflösliches Band, versiegelt, unauflöslich. Und dann diese Ausdrücke, die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie der Scheol ihr Eifer, bedingungslos, so sicher wie der Tod, genauso bedingungslos ist die Liebe, wenn es Liebe ist. Eine Flamme, die Liebe ist leidenschaftlich, eifernd und darum auch eifersüchtig. Natürlich gibt es eine krankhafte Eifersucht. Aber wer seinen Partner wirklich liebt, den wird es das Herz zerreißen, wenn er plötzlich feststellen muss oder befürchten muss, dass er oder sie jemand anders auch liebt. Das ist unerträglich. Die Liebe ist leidenschaftlich, eifern, nicht auszulöschen. Das heißt, die Liebe hofft, glaubt, erträgt alles. Gilt auch für die geistige Liebe. Nicht auszulöschen. Und wenn du den Herrn wirklich liebst, dann wird die Liebe zu ihm nur wachsen, wenn es dir schlecht geht und wenn Rückschläge kommen und wenn du Enttäuschungen erlebst. Sie wird nur wachsen. Nichts kann sie auslöschen. Und wenn du deine Frau oder wenn du deinen Mann wirklich liebst,
und können auch keine Schwierigkeiten, Proben, Krisen diese Liebe zum Erlösen bringen. Allen Reichtum, wenn ein Mann allen Reichtum seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Ach, Liebe kannst du noch nicht kaufen. Vielleicht kennt ihr dieses Lied von den Beatles. Ich war damals gerade im rechten Alter, als das kreiert wurde und um die Welt ging. Can't buy me love. Ich kann mir keine Liebe kaufen. Ja, man kann sich Liebe nicht kaufen. Ihr Wert übersteigt alles. Also das ist die Summe der Aussagen. Und dann kommt ein Schlusswort. Und an diesem Schlusswort habe ich also mir lange den Kopf zerbrochen und mir die Zähne aufgekaut wie an einem Stück Leder. Und ich meine, dass ich letztes Jahr die Antwort fand, was denn das soll. Die Vers 8 bis 14, die hier wieso? Kommt so ein Anhang an dieses Buch. Wieso denn das noch? Wir haben eine Schwester, eine Kleine, die noch keine Brüste hat. Was sollen wir mit unserer Schwester tun, an dem Tag, da man um sie werben wird? Und dann, Verse 11 bis zum Schluss. Salomo hat einen Weinberg zu Baal Hamon. Aha, schon wieder Weinberg. Wir lassen noch in Kapitel 1 von einem Weinberg. Er übergab den Weinberg den Hütern, ein jeder sollte für seine Frucht 1000 Silbersäkel bringen. Mein eigener Weinberg ist vor mir, die 1000 sind dein Salomo und 200 seien den Hütern seiner Frucht. Also was das im Detail heißt, weiß ich bis heute nicht. Bewohnerin der Gärten, die Genossen horchen auf deine Stimme, lass sie nicht hören. Und dann der Vers 14, enteile mein Geliebter, sei gleich einer Gazelle oder einem Jungen der Hirsche auf den duftenden Bergen. Ich meine, dieser Anhang von 8 bis 14 will einfach zeigen, jetzt beginnt eine gleiche Geschichte, wieder von vorne. Eine Schwester, eine Kleine. Was sollen wir mit ihr tun? An dem Tag, da man um sie werben wird. Und dann beginnt ein Werben mit ihr. Vers 14, enteile mein Geliebter, sei gleich einer Gazelle. Das lasen wir nämlich schon in Kapitel 2, Vers 17. Also, die Sache hört nie auf. Es sind immer neue Beziehungen zwischen neuen Menschen geknüpft. Und daran erkennen wir, was 1. Korinther 13, Vers 8 sagt, die Liebe hört nimmer auf. Hört nimmer auf. Und es wird in der Ewigkeit auch so sein, dass sie nie veralten wird. Dass sie nie irgendwie einmal zu einem Stillstand kommt, sondern es wird ewig neu, jung und dynamisch sein. Die Liebe zu unserem Gott und seine Liebe zu uns.